Sitzung. Wie immer gibt es zunächst den Bericht des Zeitzeugen über seine Biografie, also eine autobiografische Skizze. Und dann haben wir danach Zeit, Fragen zu stellen. Und die Vorbemerkung, die Sie schon von mir kennen, mit allen Zeitzeugen, die hier waren, kann ich nicht behaupten, sofort befreundet gewesen zu sein. Das wäre gelogen. Aber bei Dieter Nerius, das war wie Sympathie auf den ersten Blick. Also ich kam ja importiert aus Hamburg, traf also den Dekan der Philosophischen Fakultät und da war uns von Anfang an klar, man braucht sich manchmal nur zu sehen, da weiß man, man ist befreundet. Und nicht nur, weil die Augen passen, sondern weil wir einen gemeinsamen, möchte ich sagen, einen gemeinsamen Biss zur Wissenschaft haben. Und auch zur Organisation von Wissenschaft. Dieter Nerius hat jetzt das Wort.
Ja, liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, ich finde es erstens eine glänzende Idee von Herrn Krüger, so ein Seminar zu machen. Und für Sie muss es doch zweitens unheimlich spannend sein, hier lauter verschiedene Leute, die alle ganz unterschiedlich sind, vielleicht manche auch komisch oder was weiß ich, kennenzulernen und mit Ihnen zu diskutieren. Und ich will versuchen, einiges dazu beizutragen. Ich spreche ja immer ziemlich laut, also das wird schon laufen, denke ich. Nicht? Ich sehe ja, dass Sie schon vorhin etwas an der Tafel hatten. Ich würde folgendermaßen verfahren wollen. Ich werde etwas erzählen aus meiner Biografie. So hatte Herr Krüger mir auch gesagt, wäre es sinnvoll. Werde aber an entsprechenden Stellen ein paar Exkursionen machen. Zeithistorische und Zusammenhänge betreffende. Denn ich will ja nicht nur meinen Lebenslauf hier erzählen, wie ich ihn hier in so einer Tabelle vor mir habe, sondern wir wollen ja die Zeit auch beleuchten. Und ich bitte Sie natürlich dann auch zu fragen, weil ich ja auch nicht immer ganz genau weiß, was Sie denn da interessieren könnte. Also, ich habe 1954 Abitur gemacht in Schwerin und anschließend von 1954 bis 1959 habe ich an der Humboldt-Universität in Berlin Germanistik und klassische Philologie, speziell also Latinistik, studiert. 1959 habe ich Staatsexamen gemacht als Oberschullehrer, wie das in der DDR hieß, also Gymnasiallehrer, und war dann ein Jahr Lehrer in Güstrow, in Mecklenburg, Ihnen ja auch bekannt natürlich. Während meines Studiums habe ich mich also, das gab es damals noch, nicht nur für Germanistik und Latein interessiert, sondern auch für manche andere Dinge. Das war ja auch noch eine offene Grenze in Berlin. Da konnte man ja also auch an der FU Vorlesungen besuchen. Das habe ich auch gemacht. Begeistert haben mich die nicht, um ehrlich zu sein, aber interessant war es natürlich auf jeden Fall. Und ich habe also auch Vorlesungen gehört bei solchen Leuten wie Viktor Klemperer zum Beispiel in der Romanistik, obwohl ich nicht Französisch kann, aber er hat ja die Vorlesung auf Deutsch gehalten. Und eben auch bei anderen ziemlich berühmten Leuten, die damals an der Humboldt-Universität vertreten waren. Dann, wie gesagt, musste ich raus aus Berlin, was also mir sehr schwer gefallen ist. Für damalige Zeiten war Berlin in der DDR ja ein Sonderfall und war Lehrer in Güstrow. Und zwar an einem Sportgymnasium, Kinder- und Jugendsportschule hieß das in der DDR. Und das war eigentlich eine schöne Zeit. Es gab da eine hervorragende Verpflegung. Und ich hatte hauptsächlich Latein. Lateinlehrer gab es keinen anderen. Und brauchte mich im Grunde überhaupt nicht vorzubereiten. Weil wenn man Latein studiert hat, dann kann man das, was in der Schule gefordert wird, von alleine, also ohne hinzugucken. Und das war natürlich sehr erfreulich. Das hatte allerdings den Nachteil, dass meine damalige Verlobte, die ich dann später geheiratet habe, zu mir gesagt hat, also wenn du so weiter frisst, dann heirate ich dich nicht. Das geht hier nicht, also du wirst zu dick. Wir müssen also was unternehmen, das ist nicht möglich. Aber das hat nur ein Jahr gedauert, diese Zeit. Dann hat mich die Humboldt-Universität zurückgeholt. Und dann war ich von 1960 bis 1963 wissenschaftlicher Aspirant, so hieß das. Also heute würden wir sagen Promotionsstudent am Institut für Germanistik der Humboldt-Universität. Und mein akademischer Lehrer und Betreuer war Johannes Erben. also die Germanisten unter Ihnen wissen, wer Johannes Erben war. Seine Grammatik benutzen wir also immer noch. Und er war ein sehr strenger Lehrer und sehr strenger Betreuer. Er hat aber auch eine ganze Reihe anderer Lehrer, also ziemlich berühmte Leute, wie Alexander Isatschenko und Georg Meyer und andere. Also das, die Namen werden Ihnen weniger was sagen. Ein halbes Jahr vor meiner Promotion, die also Anfang 64 war, ist mein akademischer Betreuer Johannes Erben von einer Westreise nicht zurückgekehrt. Er blieb in Österreich und kriegte einen Lehrstuhl in Innsbruck. Er hatte vorher bei der DDR-Regierung beantragt, das machen zu dürfen, und das hatte man ihm abgelehnt. Und dann ist er einfach geblieben auf einem Kongress, oder das weiß ich jetzt nicht mehr, welcher Anlass da war. Und das hat mich natürlich hart getroffen, denn ich hatte ja noch nicht promoviert und so. Und das hat dann Wolfgang Fleischer übernommen, den die Germanisten unter Ihnen auch kennen, also der die Wortbildung gemacht hat in der DDR. Und ich habe dann, wie gesagt, Anfang 64 promoviert. Und als ich nach der Wende das erste Mal Johannes Erben in Bamberg wieder getroffen habe auf einer Tagung, war das allererste, was er zu mir sagte: Na, sind Sie mir noch böse? Das fand ich sehr beeindruckend. Wir haben uns dann lange unterhalten und stehen also immer noch im Briefwechsel. Wie gesagt, 64 habe ich promoviert an der Humboldt-Uni mit einem sprachhistorischen Thema. Das ist dann 1966 als Buch erschienen, was ja auch nicht selbstverständlich war. Entschuldigen Sie bitte, ich muss mir öfter die Nase putzen, ich bin etwas erkältet. Danach war nicht klar, was aus mir werden sollte. Damals in der DDR war es ja nicht so, dass man sich einfach bewerben konnte irgendwo, also im akademischen Bereich meine ich jetzt. Man konnte nicht auf Ausschreibung, konnte man nicht reagieren. Und ich wäre natürlich furchtbar gerne in Berlin geblieben, also an der Humboldt-Uni oder an der Akademie. Über die Akademie rede ich noch. Aber das war nicht möglich. Also da war keine Stelle, wie wir das ja heute auch oft haben. Und dann hat das Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen, so hieß das in der DDR, die Leitinstanz, mir angeboten, entweder nach Rostock oder nach Halle zu gehen, an die Uni als Oberassistent. Na, dann bin ich also nach Rostock gegangen, denn ich stammte ja also aus Mecklenburg, beziehungsweise ich war seit 45 in Mecklenburg zu Hause und war dann von 64 bis 66 hier Oberassistent. Das Institut in Rostock zu dieser Zeit war sehr, sehr traditionell. Es war also ganz dominant mit der Literaturwissenschaft belegt und Niederdeutsch spielte eine Rolle, ein bisschen auch die Sprachgeschichte, aber die Gegenwartssprache gab es praktisch nicht. Und das war ja wahrscheinlich auch der Grund, warum man mich hierher geschickt hatte. Und ich sollte also hier die Gegenwartssprache aufbauen. Das habe ich dann auch versucht. Mein Kollege war Hans-Joachim Gernens, der also das Sprachhistorische und das Niederdeutsche vertreten hat. Aber 66 hat mich dann das Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen ins Ausland geschickt. In der DDR mussten alle potenziellen Professoren, späteren Professoren, also in der Germanistik, einen Auslandsaufenthalt nachweisen von etwa 2 oder 3 Jahren. Und das war natürlich vor allem im Ostblock. Da war ich also 2 Jahre in Warschau. Und das war eine sehr interessante und sehr nützliche Zeit. Auch doch ganz anders, als es in der DDR war. Und mehrere meiner damaligen Studenten sind heute also Lehrstuhlinhaber für germanistische Sprachwissenschaft. Einer in Warschau, einer in Danzig, einer in Stettin. Und wir haben immer noch gute Kontakte miteinander. Ja, dann kam ich also zurück im Jahre 1968. Zum Unterschied von heute war es ja damals so, dass man nicht seine Stelle verlor, wenn man ins Ausland ging, sondern die Stelle blieb einem sozusagen. Man hatte keine soziale Not, wie das heute also durchaus mitunter der Fall ist. wenn man zurückkam. Und ich wurde dann Dozent, so hieß das 1968, am Institut für Germanistik in Rostock. Dozent ist eine Zwischenstufe zwischen Assistent und Professor, was heute nur noch selten also ist, aber gelegentlich gibt es das auch noch, glaube ich jedenfalls. Und das war also bis zum Jahre 1975. Zwischendurch, also 1973, habe ich habilitiert mit einer Arbeit zum Thema Untersuchung zu einer Reform der deutschen Orthographie. Und diese Arbeit ist dann 1975 gedruckt worden, das war mein zweites Buch. Und dies war also ein Wendepunkt in meinem Leben, insofern, als dieses Buch ein ungemeines Aufsehen erregte. Und nicht nur in Deutschland und im deutschsprachigen Ausland, sondern überall auf der Welt, also wo man sich mit Deutsch beschäftigte, rezipiert wurde. Und also die sprachwissenschaftliche Orthographieforschung, ich will mal sagen, maßgeblich beeinflusst hat. Das ist etwas peinlich, wenn man über sich selber als so bedeutend reden soll. Das ist eigentlich nicht sehr erwünscht, sagen wir mal, und das macht man eigentlich nicht. Aber dies hat wirklich eine große Rolle gespielt. Das war auch der Grund, dass ich im Jahre 1974 vom damaligen Direktor des Zentralinstituts für Sprachwissenschaft der Akademie der Wissenschaften in Berlin eingeladen wurde, eine Forschungsgruppe an der Akademie aufzubauen, die Forschungsgruppe Orthographie, die dann von 1974 bis 1990 existiert hat und die also mit 4 Leuten angefangen hat, 3 Leuten von der Akademie und mir, und die dann am Ende etwa 15 oder 17 waren wir wohl genau, Leute umfasst hat von allen Universitäten der DDR und der Akademie, die sich für Orthographiefragen interessierten, also sprachwissenschaftliche Orthographiefragen interessierten, außer Greifswald. Also in Greifswald gab es dazu niemanden, der darüber arbeiten wollte. Das war also eine außerordentlich, darüber will ich noch ein bisschen was erzählen, erfolgreiche Geschichte. Zwischendurch bin ich dann Professor geworden, 1975 bin ich also Professor geworden für germanistische Linguistik an der Universität, speziell für Gegenwartssprache. Und diese Tätigkeit in der Forschungsgruppe an der Akademie, die dann nach sich zog, dass ich alle 14 Tage nach Berlin fahren musste, was für bei den damaligen Zugverhältnissen noch nicht so ungeheuer begeisternd war, war wirklich, hat also eine große Rolle gespielt in meinem Leben und hat mich also mehr ausgefüllt als meine Tätigkeit an der Universität Rostock. Was mir also auch häufig Kritik eingetragen hat, ich wäre zu oft weg. Also diese Kritik üben wir heute auch an manchen unserer neueren Kollegen und die musste ich damals auch über mich ergehen lassen, wie gesagt. Man muss auch wissen, vielleicht ist das hier schon mal zur Sprache gekommen, dass die Akademie der Wissenschaften in der DDR etwas ganz anderes war, als die Akademien heute sind. Die Akademie der Wissenschaften der DDR war eine wirkliche Forschungseinrichtung. Die Hauptforschungseinrichtung der DDR mit einer Vielzahl von Instituten und insgesamt etwa 20.000 Wissenschaftlern. Das erstreckt sich natürlich jetzt auf alle Disziplinen. Und darunter waren auch etliche geisteswissenschaftliche Disziplinen, wie zum Beispiel die Germanistik und andere, die aber interdisziplinär gebündelt waren. Also es gab kein, nach der Akademiereform, sowas gab es ja eben da auch, gab es kein Institut für Germanistik mehr. Das hieß übrigens nicht Institut für Germanistik vorher, sondern Institut für deutsche Sprache und Literatur. Sondern es gab ein Disziplininstitut, es hieß Zentralinstitut für Sprachwissenschaft und umfasste alle Sprachwissenschaften. Also von den Koreanisten über die Sinologen bis zu den Romanisten, Slawisten, Germanisten etc. Was sich als außerordentlich fruchtbar erwies. Also das war eine ganz wichtige Einrichtung. Und an dieser Einrichtung war ich also auch tätig, hatte also eine halbe Stelle. außer meiner Professur in Rostock, und wir haben uns dort beschäftigt mit der sprachwissenschaftlichen Erforschung der deutschen Orthographie, speziell unter dem Blickpunkt einer Reform, also einer Veränderung. Und diese Tätigkeit war in der Zeit von 75 bis 80 außerordentlich stark gefördert von den offiziellen Stellen der DDR. Sowohl von der Partei, als auch vom Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen, als auch von der Akademieleitung. Ich hatte also Geld, Stellen, Mittel für Bücher und so weiter und so weiter. Das war alles keine Schwierigkeit. Der Grund war folgender. Im Jahre, also muss noch vorneweg sagen, also werden wir, meine abgebrochenen Sätze werden wir ja bei der Publikation sicher variieren oder verändern. Das sollte man als Professor für Sprachwissenschaft eigentlich nicht machen, natürlich, aber Sie sehen mir das vielleicht nach. Die DDR-Oberen waren keine Befürworter der Reform der deutschen Orthographie. Aber im Jahr nach den 68er-Ereignissen im Westen und den nachfolgenden Diskussionen war das Problem der Orthographiereform, dass sie immer eine große soziale Implikation hat, weil es ja also vielen Menschen den Zugang zum Geschriebenen erleichtern soll, im Westen ein sehr virulentes Thema. Und 1973 hat die KMK der Bundesrepublik beschlossen, eine Orthographiereform durchzuführen. Daraufhin haben die Oberen der DDR gemeint, das geht ja nicht, wenn wir daran nicht beteiligt sind. Also jetzt müssen wir sofort alles unternehmen, um also hier den eventuellen Vorsprung, den der Westen hat, so mit solchen Kategorien hat man ja operiert, aufzuholen. Und das traf mich. Das traf mich und meine Leute sozusagen, und wir konnten also im Grunde arbeiten immer aus dem Vollen. Wir waren auch ein Bestandteil des zentralen Forschungsplans, der alle 5 Jahre aufgestellt wurde, 75 bis 80, der also vom Politbüro des ZK der SED bestätigt wurde. Und da waren wir auch drin sozusagen und mussten dann auch immer Bericht erstatten vor der eigentlichen Orthographiekommission, die es dann auch gab in der DDR und die von einem Historiker übrigens geleitet wurde, Heinrich Scheel, du kennst ihn vielleicht dem Namen nach, der also über das 18. Jahrhundert im Wesentlichen gearbeitet hat, war Vizepräsident der Akademie. Und wie gesagt, das war also eine sehr erfreuliche Zeit. Die Forschungsergebnisse sind dann 1981 publiziert worden im Akademieverlag in 2 Bänden und haben also maßgeblich wieder dazu beigetragen, also unsere Position zu stärken und mir auch hohe internationale Anerkennung eingetragen. Das änderte sich alles schlagartig im Jahre 1982. Da muss irgendwas passiert sein, von dem wir nicht, auch mit vielen Recherchen, ich habe ja auch 2 Dissertationen über diese Entwicklung machen lassen, mit vielen Recherchen in den Parteiarchiven und überall, wo man heute auch rankommt, konnten wir nicht herauskriegen, warum. Auf jeden Fall ist es so, dass von dieser Zeit an die Orthographiereform nicht mehr wohlgelitten war bei den Oberen der DDR. Und diese vorher, wie ich ja gerade erläutert habe, intensive Arbeit wurde im Grunde, ich will zwar nicht sagen eingestellt, das erläutere ich gleich noch, aber sie wurde doch sehr stark aufs Abstellgleis gestellt. Offenbar hing das zusammen mit dem Widerstand der Schriftsteller, der in dieser Zeit besonders stark war gegen die offizielle Politik in der DDR, oder es kann auch zusammengehangen haben mit der Abgrenzungsideologie, die in dieser Zeit besonders aufkam, auch wenn man das äußerlich ja nicht so gesagt hat. Aber das, denken wir, sind 2 Gründe gewesen, die dazu beigetragen haben. Und seit 1982 hatte ich also ein Publikationsverbot. Ich durfte nichts mehr veröffentlichen zu den Fragen der Orthographiereform. Also ich hatte kein generelles Publikationsverbot. Andere Sachen konnte ich schon veröffentlichen. Aber hierzu durfte nichts mehr gemacht werden. Aber die Forschungen die wurden nicht eingestellt. Das ist eine schizophrene Situation, denn die Forschungen, die waren ja schon so weit fortgeschritten. Und wir waren seit 1980 in die Kooperation der analogen Arbeitsgruppen der anderen deutschsprachigen Länder zur Orthographiereform eingebunden. Das geschah 1980 auf dem Internationalen Germanistenkongress in Basel, wo der damalige Präsident Heinz Rupp aus Basel uns also dort zusammengerufen hat. Ich war einer der Delegierten der DDR auf diesem Kongress und gesagt hat, wir müssen das doch zusammen machen. Das geht ja nicht, dass jedes Land hier einzeln und so, das ist ja unmöglich. Und das war die Geburtsstunde des Internationalen Arbeitskreises für Orthographie. Und nun haben sicher die DDR-Oberen vor der Entscheidung gestanden, was machen wir jetzt? Holen wir die da raus und blocken das alles ab? Aber das hätte ja bedeutet, alle, also Österreich, die Schweiz und die Bundesrepublik zu desavouieren. Das haben sie nicht gemacht oder sich nicht getraut. Das heißt, wir konnten da immer weiter mitmachen, aber wir durften nichts davon nach außen dringen lassen. Also nicht darüber reden, nichts publizieren und so weiter. Es mussten auch ungeheure Berichte geschrieben werden, natürlich, wie das immer so war damals. Und das ging also bis sozusagen 89, ich greife jetzt vor, aber ich komme noch wieder zurück auf die vorige Zeit, ging also bis 89 so, dann änderte sich das wieder völlig und die Orthographiereform war wieder ein wohlgelittenes Element sozusagen, aber wie gesagt, dazu vielleicht später noch ein paar Worte. Also dies war so ein entscheidender Abschnitt in meinem Leben, auch ein entscheidender wissenschaftlicher Abschnitt. Das war auch der Beginn, der wirkliche Beginn meiner internationalen Kontakte, weil sie darüber ja auch immer diskutiert haben und welche Rolle das spielte. Ich war also inzwischen doch so bekannt geworden international, dass ich also dauernd Einladungen kriegte, überall hin, die ich natürlich immer als gehorsamer Staatsbürger oben eingereicht habe, mit Begründung und so weiter. Und dann haben sie sich irgendwann gesagt, dauernd können wir das nicht ablehnen, der kann ja nicht immer zu krank sein oder sowas. Und dann durfte ich, also seit 1975, war ich ein sogenannter Reisekader. Also ich durfte überall hinfahren, außer in die Bundesrepublik. Da durfte ich nicht hinfahren. Da durfte ich erst seit 1986 hinfahren. Und diese internationalen Kontakte haben natürlich eine große Rolle gespielt. Insofern war ich ein bisschen ein Sonderfall in unserem Institut. Und das hatte kein anderer und auch in der Fakultät wahrscheinlich. Das glaube ich auch nicht, dass das in diesem Maße der Fall war. Das kulminierte dann 1987 auf dem Internationalen Linguistenkongress, der in Ost-Berlin stattfand, wo mir angetragen wurde, eine Arbeitsgruppe zu leiten und ein Plenarreferat zu halten, was dann nichts wurde, weil die das Programm wieder geändert haben, aber diese Arbeitsgruppe blieb bestehen und das ist dann auch veröffentlicht worden. Und ich erzähle das auch deswegen, weil ich deutlich machen will, dass meine quasi nahtlose Fortsetzung der Tätigkeit nach der Wende mit diesem internationalen Status zusammenhing, sehr stark zusammenhing, den ich vorher erworben hatte. Aber nun zu dem anderen zurück, ein bisschen musste ich natürlich in Rostock auch noch machen, also so ist das nicht, dass ich die ganze Zeit nur Orthographieforschung gemacht habe. Ich musste zum Beispiel von 1975 bis 1978 Sektionsdirektor sein. Sektionsdirektor war sowas wie Fachbereichssprecher oder Fachbereichsleiter. Die Sektion hieß Sprach- und Literaturwissenschaft und umfasste die Germanistik, die Anglistik und die Slawistik. Und Romanistik gab es ja nicht an unserer Universität. Und das war eine für mich sehr unangenehme Tätigkeit, weil das eine reine Verwaltungstätigkeit war. Zum Glück passierten in dieser Zeit keine politischen Sonderaktion, was ja immer mal möglich war, wenn zum Beispiel Studenten aus dem Institut in den Westen gegangen wären, dann hätten sie selbstverständlich den Sektionsdirektor am Schlawittchen gehabt, das ist ja klar. Einer muss ja schuld sein. Und das ist aber nicht passiert in dieser Zeit, sodass ich das also ohne Schwierigkeiten überstanden habe. Ich bin dann auch 1987 schon Dekan der Fakultät für Gesellschaftswissenschaften geworden, was allerdings nicht vergleichbar ist, Frau Hartwig weiß das sicher auch noch, mit dem heutigen Dekan. Das war also ein rein akademischer Posten. Also ich war damit nur zuständig für Promotionen und Habilitationen. Keinerlei Verwaltung und auch keine Kader, also Personalfragen und so etwas, das hatte der Dekan damals nicht zu tun. Ja, dann kam also, wie gesagt, das Jahr 1990. Ich will es ja nicht zu lange machen und bitte Sie natürlich auch zu fragen zu der vorherigen Zeit, was Sie da meinen. Das Jahr 1990 war ein großer Einschnitt natürlich, wie für uns alle, also auch für mich. Es war also die Beendigung der Bevormundung und der Gängelung, der ich ja sehr stark auch unterlegen war. Ich hatte das ja angedeutet durch das Publikationsverbot. Man konnte also nicht das, was man geforscht hatte, veröffentlichen, und sowas ist für einen Wissenschaftler nicht gerade besonders erfreulich. Das war alles damit zu Ende, und ich wurde dann im Jahre 1990, wo ja dieses Zentralinstitut für Sprachwissenschaft der Akademie aufgelöst wurde, die ganze Akademie wurde ja, wie es damals hieß, abgewickelt, wäre noch für die Semantik und für die Linguistik ein sehr interessantes Feld, die Bedeutungsentwicklung des Wortes abwickeln im Deutschen mal nachzuvollziehen und zu untersuchen. Das war übrigens, wie ich finde, eine der gigantischen historischen Fehlentscheidungen, die bei der Herstellung der Einheit Deutschlands gemacht wurden. Dieses Potenzial, dieses ungeheure Potenzial der Akademie in die Wüste zu schicken. Da wurden zwar Programme gemacht, die sollten integriert werden in die Universitäten und ähnliches mehr, aber die Universitäten kriegten ja keine Stellen dafür. Also insofern sind sehr viele dieser Leute einfach in der Versenkung verschwunden. Und das war sicher ein unheimlicher Fehler, jedenfalls aus meiner Sicht. Aber das betraf nun wiederum nicht die Professoren an der Universität. Wir haben ja alle ein Verfahren durchlaufen. Ich weiß nicht, das haben Sie im vorigen Semester sicher alles auch schon mal behandelt. Das haben wir alle durchlaufen. Also eine sogenannte Überleitung in die Würdigkeit, weiter Professor zu sein. Da gab es Gutachterverfahren und da gab es auch Kommissionen, aber diese Kommissionen waren nicht von uns besetzt. Ich war auch nicht in einer solchen Kommission, sondern von außen besetzt, also von Kollegen aus dem Westen. Und bei mir war das also insofern besonders ironisch, das habe ich meinen Studenten in der Germanistik auch schon mal erzählt. Ich hatte zwei Gutachter, wie alle, das wusste ich auch nicht, welche das sind, das durfte man nicht wissen. Das habe ich aber später natürlich trotzdem erfahren. Und einer von den beiden, Manfred Kurt aus Bonn, für den hatte ich ein Jahr vorher ein Gutachten zu seiner Berufung als Professor geschrieben. War ein hervorragender, oder ist ein hervorragender Mann, und habe ich selbstverständlich alles befürwortet. Und er hat auch alles befürwortet. Also bei mir. Und der andere auch, also ich hatte ja keine Probleme. Dann durchliefen wir also die sogenannte Ehrenkommission. Was das ist, haben Sie vielleicht auch schon mal behandelt. Also auf die Überprüfung auf die Verbindung mit der Institution, die hier in diesem Haus gesessen hat. Und dann kriegte man also einen Persilschein, oder auch nicht. Also ich kriegte jedenfalls einen Persilschein von der Gauk-Behörde, dass ich keinerlei solche Kontakte hatte, was also manche Leute mir auch nicht glauben wollten, weil ich ja doch so viel gefahren bin und weil ich zum Beispiel 1986 ein Gastsemester in Providence in den USA hatte. Und da könnte es doch eigentlich nicht sein, dass ich nicht irgendwelchen Dreck am Stecken haben müsste. Aber es hat sich kein Dreck gefunden, und das ist ja auch richtig so und war ja auch so. Und der dritte Schritt war dann die Übernahme. Übernahme auf die neue Personalstruktur, und da gab es dann Kommissionen, denen auch Leute von uns angehörten, und darunter auch ich, denn ich war inzwischen zum Dekan der Philosophischen Fakultät gewählt worden, und aus dieser Zeit dann rührt auch meine Bekanntschaft mit Kersten Krüger, der ja als einer der ersten zu uns nach Rostock gekommen ist. Und diese Übernahme auf die Planstellen war dann auch noch mit schmerzlichen Entscheidungen verbunden, weil nicht so viele Planstellen da waren, wie Leute übergeleitet worden waren. Und das war manchmal wirklich schlimm. Und das musste ich unterschreiben. und das ist mir, also mit unterschreiben, das ist mir doch manchmal sehr, sehr schwer gefallen. Das war also der Übergang. Ich war dann von 1990 bis 1996 Dekan der Philosophischen Fakultät unserer Universität. Ich wurde also zweimal wiedergewählt. Das waren immer zwei Jahresabschnitte. Und von 1996 bis 1998 war ich dann Prodekan, um den anderen noch etwas zu unterstützen. Das war Herr Wendel übrigens, der andere, der dann Dekan wurde. Und von 1998 bis 2000 war ich dann Mitglied im Akademischen Senat unserer Universität. Also das wäre so der äußerliche Gang gewesen. Zwischendurch war ich auch nochmal wieder weg. Ich war also im Sommersemester 90 hatte ich eine Gastprofessur in Kiel und im Sommersemester 91 hatte ich eine Gastprofessur in Hamburg und im Studienjahr 2004 bis Anfang 2006, also drei Semester, hatte ich eine Gastprofessur an der Universität in Wien. Habe ich noch von erzählt, Sie erinnern sich vielleicht daran. Und das waren also die Stationen, die ich sozusagen durchlaufen habe. Was nun die Orthographie angeht, das will ich ja nicht vergessen, damit habe ich ja nicht aufgehört und damit höre ich niemals auf, solange ich also lebe. So bin ich 1991, dann wo diese meine Forschungsgruppe also natürlich aufgelöst wurde, zusammen mit dem Zentralinstitut der Sprachwissenschaft der Akademie, bin ich in die analoge Einrichtung in der Bundesrepublik aufgenommen worden und zu deren stellvertretendem Vorsitzenden gewählt. Das war die Kommission für Rechtschreibfragen des Instituts für deutsche Sprache in Mannheim. Das war ich bis 1997 und von 1997 bis 2004 war ich Mitglied der zwischenstaatlichen Kommission für deutsche Rechtschreibung, die diese Orthographiereform gemacht hat. Also ausgearbeitet im Detail und dann eben publiziert hat und den Politikern zur Entscheidung vorgelegt hat. Und das, was daraus geworden ist, meine Damen und Herren, das etwas mückerige Ergebnis, das wir heute haben, das haben wir nicht zu verschulden, das haben die Politiker zu verschulden. Denn das ist ja leider immer so auf allen Feldern, also ob Sie die Gentechnik nehmen oder was weiß ich, die Weltraumforschung oder die Stammzellen oder die Orthographie. Die Endentscheidung treffen immer Leute, die relativ wenig davon verstehen. Und so war das auch hier. Und Politiker treffen diese Entscheidung nach, also ich sage mal pauschal, ich würde mich gerne korrigieren, wenn es auch Ausnahmen gibt, und die gibt es wahrscheinlich, nach Opportunitätsgesichtspunkten. Also was ist politisch durchsetzbar, was nützt meiner Partei, womit kann ich also beim Volk einen guten Eindruck machen und so weiter und so weiter. Und so ist also dank aufgrund des erheblichen Widerstandes, den haben Sie ja auch gespürt, der gegen diese Orthographiereform, wie wir sie ausgearbeitet hatten, wie sie 92 publiziert worden war, ist also dieses Ergebnis erreicht worden, was wir heute haben. Das ist auch nicht so ungeheuer schlecht, dass man es also überhaupt in den Orkus versenken sollte, aber es ist eben viel, viel weniger, als wir ursprünglich gewollt haben, sozusagen. Aber immerhin, dennoch ist es ein sicher sehr bemerkenswertes Ereignis, dass es den Leuten, die damit befasst waren, und das war ich ja nicht alleine, gelungen ist, nach 100 Jahren und über die Grenzen mehrerer deutschsprachiger Staaten hinweg, eine solche Reform in die Tat umzusetzen. Das ist niemals gelungen vorher. Auch nicht in den diktatorischen Systemen, die wir vorher hatten. Nicht im Kaiserreich, nicht in der Weimarer Republik, schon gar nicht bei den Nazis, deren Führer auch entschiedene Gegner einer solchen Änderung waren. Und auch nicht nach dem Krieg, obwohl es immer viele, viele Anstrengungen gegeben hat. Darauf bin ich vielleicht auch ein kleines bisschen stolz. Das ist schon eine beachtliche Angelegenheit. Ja, ich habe also nach meinem Eintritt in den Ruhestand, in Anführungsstrichen, also für deutsche Professoren gibt es eigentlich keinen Ruhestand, habe ich also immer noch weitergearbeitet. Ich habe mich auch noch mal selber vertreten, als die Stelle wieder vakant war, als mein erster Nachfolger weggegangen ist, bevor der zweite, der jetzt also da ist, gekommen ist, habe ich also die Stelle nochmal ein Jahr vertreten. Ich war, wie gesagt, in Wien und ich habe auch immer noch im Lehrauftrag gearbeitet. Im letzten Semester allerdings nicht, weil das Land Mecklenburg-Vorpommern kein Geld mehr für Lehraufträge für ehemalige Professoren zur Verfügung gestellt hat. Und umsonst soll ich nicht arbeiten. Das war mir nicht sinnvoll. Ich werde aber sicher noch wieder weitermachen, wenn meine Gesundheit das erlaubt. In der Wissenschaft mache ich sowieso weiter wie alle. Ja, das wäre vielleicht das, was ich, wenn es nicht zu lang war, ich glaube, es ist ungefähr im Limit. Und ich würde mich freuen, wenn Sie noch ein paar Fragen hätten.
Ja, vielen Dank erstmal.
Ist das für mich, Frau Hoffmann?
Wir öffnen die Aussprache. Ich habe wie immer Hilde Michael an Platz 1 oder 2. Dann habe ich Katharina Trost. Nein, nicht. Das ist doch schön, wie man nicht immer. Noch jemand gleich? Ja, das ist jetzt Sebastian, ist das? Ja. Hand, war das mit Doppel F, ne?
Ja.
Ja, und das ist jetzt Nico, ne? Matthias. Ja, ich kriege sie noch. Irgendwann.
Gut. Also geht ihr das genauso? Mir ging es so, früher als ich jünger war, ich bin ja lange im Geschäft, konnte ich im zweiten Seminar die Namen aller Leute, später im dritten und jetzt ist es, Herr Anning gesagt, besteht, dauert es schon eine Weile. Wie war noch Ihr Name, habe ich dann immer gesagt am Anfang des Seminars sozusagen, wenn ich die Leute rangenommen habe, um mein Gedächtnis sozusagen in Schwung zu bringen. Aber das ist leider... Das wird Ihnen später auch so gehen, wenn es weiß wird.
Dafür haben wir ja die Kommunikation der Sprache, ja, nicht wahr, um das zu dokumentieren. Bitte, Michael, wollen Sie anfangen? Bitte.
Herr Genialius, Frage ist folgendermaßen zur Rechtschreibreform. Und zwar, wie konnte überhaupt die Zusammenarbeit stattfinden, wenn Sie sagten, noch zur Zeit des Eisernen Vorhangs hat ja Ost und West an Reformen gearbeitet. Wie konnten dennoch gemeinsame Ziele, um an dieser Reform zu arbeiten, abgesteckt werden?
Also, ich hatte schon erwähnt, dass 1980 auf dem Internationalen Germanistenkongress in Basel der damalige Präsident namens Heinz Rupp, der ist schon verstorben inzwischen, das initiiert hat. Also es gab in der DDR diese Forschungsgruppe und in der Bundesrepublik diese Kommission, in der ich dann nach der Wende ja auch war. Es gab eine entsprechende Gruppe beim Eidgenössischen Departement der Erziehung, das ist also die KMK der Schweiz sozusagen, und es gab eine entsprechende Arbeitsgruppe beim österreichischen Unterrichtsministerium. Und nun ist der Heinz Rupp, der war ja Präsident des Internationalen Verbandes, sowas spielte in der DDR eine große Rolle, der fuhr zu dem Minister für Hoch- und Fachschulwesen der DDR nach Berlin und erzählte, das hat er mir später erzählt, das hatte ich natürlich nicht mitgekriegt, so, und erzählte dem, also das geht nicht, dass hier alle Länder das einzeln machen und das will die DDR doch auch nicht. Das stimmte auch, dass das die DDR nicht wollte. Also müssen wir das zusammen machen. Also gründen wir eine internationale Gruppe, Arbeitskreis nannte sich das, und der muss natürlich gemeinsam arbeiten, das geht ja nicht anders. Und die gemeinsame Arbeit bestand in den 80er Jahren zwischen 81 und 91 in 9 internationalen Tagungen, die immer abwechselnd in Wien, in Zürich, in Mannheim und in Rostock stattgefunden. In Rostock immer unter dem Siegel der Verschwiegenheit sozusagen. Im Konzilzimmer haben wir immer gesessen und es wurden auch Empfänge gegeben vom Rektor und so. Denn es waren ja alles also renommierte Leute, die da kamen. Es waren ja nicht sehr viele. Also es waren ja immer eine kleine, es waren ja nicht 100 Mann da oder so, sondern wir waren immer so um die 30 ungefähr im Ganzen. Und so hat das stattgefunden. Und wir haben uns ausgetauscht. Also jede Gruppe hat einen Vorschlag für das jeweilige Gebiet gemacht, das ist immer abwechselnd dran gewesen, also groß und klein, laut Buchstabenbeziehung, getrennt und zusammen und so weiter. Und da wurde von jeder Gruppe ein Vorschlag ausgearbeitet, der wurde an alle verschickt, wurde also vorbereitet und dann wurde auf dieser Tagung ein gemeinsamer erarbeitet, bis wir ganz durch waren. Das hat 10 Jahre gebraucht. Und das ist dann 92 veröffentlicht worden. Da war ja die Wende schon gewesen, da war kein Problem mehr, das zu veröffentlichen natürlich. Und so ist das gelaufen.
Katharina Trost.
Also ich habe eine Frage und zwar zu diesem Reisekader. Da möchte ich dann doch nochmal eine Chance bekommen. Und zwar die Frage wäre, ob Sie und wann Sie eventuell in die SED eingetreten sind, um eventuell auch reisen zu können. War das vielleicht der Punkt, dass Sie reisen durften, weil Sie in der SED waren? Oder woran lag das genau?
Ich bin also in die SED 1967, glaube ich, eingetreten. Also das war schon erheblich nach meiner Promotion, die war 64, hatte ich schon erzählt, da war das überhaupt noch nicht absehbar. Also, dass ich mal reisen würde, und da habe ich ja auch noch gar nicht über die Orthographie gearbeitet. Da habe ich noch überlegt, worüber habilitierst du? Was machst du sozusagen? Was ist ein gutes Thema? Das ist ja immer eine wichtige Lebensentscheidung. Es ist aber richtig, wenn Sie sagen, dass die Tatsache, dass ich in der Partei war, sicher eine Rolle gespielt hat, dass ich also fahren durfte. Wäre ich da nicht drin gewesen, das ist ja jetzt hypothetisch, das weiß ich nicht. Aber es sind ja auch Reisekader Leute gewesen in der Medizin und anderswo, die nicht in der Partei waren. Ob man das mit mir auch gemacht hätte, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall bin ich also niemals in irgendeiner Weise involviert gewesen in irgendwelche Stasi-Geschichten. Es hat einmal einen Versuch gegeben, als ich das allererste Mal fuhr, mir irgendwelche Sachen mitzugeben. Und das habe ich abgelehnt. Dann habe ich gesagt, ich fahre nicht, wenn ich sowas machen muss. Und da haben sie überlegt, ja, lassen wir den nicht fahren, dann ist die DDR da nicht vertreten. Einen anderen gibt's aber nicht. Also das war ja mein Privileg. Ich war ein Unikum, und dadurch, dass ich also diese Rolle hatte, hatte ich eben viel mehr Möglichkeiten und Vorteile als andere Leute. So könnte ich das beantworten.
Sebastian Hanf?
Ja, Herr Nius, ich möchte nochmal auf dieses Jahr 1982 zurückkommen. So wie Sie das jetzt geschildert haben, hinterlässt das beim Zuhörer so eine Art zwielichtigen, ja, da legt sich fast so ein mystischer Schleier rum, möchte ich mal sagen. Wie wurde das von den DDR-Oberen formuliert? Also welche Gründe hat man da angeführt? Ja. Und wie hat Ihre Forschungsgruppe darauf reagiert?
Ja, das ist also eine sehr vernünftige und logische Frage, wie sie sich einem heute aufdrängt. Aber damals ging das so nicht. Also es hat 1981 einer meiner Mitarbeiter in dieser Forschungsgruppe ein Interview gegeben in Radio DDR 2 oder wie das damals hieß. Da wurde er befragt über die Orthographiereform. Das war ein Mitarbeiter der Akademie in Berlin. Und dieses Interview hat der Spiegel und hat die Bild-Zeitung und haben andere Westorgane groß aufgemacht mit dem sozusagen mit der Schlagzeile, wenn man so will, DDR führt eine Orthographiereform durch. Wie ja überhaupt bis weit nach der Wende von Leuten, die es nicht gewusst haben können, immer die Auffassung vertreten wurde, die DDR wollte eigentlich alleine eine Orthographiereform machen. Das hat zum Beispiel im Jahre 1993, glaube ich, war das, Wolfgang Thierse auf der Jahrestagung des Instituts für deutsche Sprache in Mannheim, das ist die jährliche Zusammenkunft aller irgendwie bedeutender deutscher Sprachwissenschaftler, sagen wir mal, da sind immer 500 Leute so ungefähr, behauptet, dass das so gewesen wäre, dass die DDR das gewollt habe und von Moskau zurückgepfiffen worden sei. Da bin ich dann aufgestanden und habe gesagt, das stimmt einfach nicht. Das ist überhaupt nicht wahr. Und wenn irgendeiner das hätte wissen müssen, dann wäre ich das gewesen. Und wenn man sich das überlegt, dann ist es auch logisch, ich komme aber auf Ihre Frage noch zurück, Sie brauchen keine Angst zu haben, denn für die DDR wäre das doch von enormem Nachteil gewesen. Wir hätten also die Welt vor die Entscheidung gestellt, sich zwischen der reformierten deutschen Sprache und der nicht reformierten zu entscheiden. Die reformierte wäre die Ostsprache gewesen und die nicht reformierte die Westsprache. Na, wären die Leute so blöd gewesen und hätten sich alle für die Ostsprache entschieden und hätte das unter Kohl und Adenauer und so weiter, ich weiß nicht, war Adenauer damals noch dran, ich weiß jetzt gar nicht, Das wäre doch unmöglich gewesen. Und so blöd, also unsere Oberen waren zwar in mancher Hinsicht ziemlich blöd, aber so blöd waren sie nicht, dass sie das nicht durchschauen konnten, sozusagen. Also das, sowas hat es nie gegeben. Es hat nie den Versuch gegeben, allein eine Orthographie von der DDR zu machen. So, nun zurück zu Ihrer Frage.
Auch nicht in der Planung des Litanerius.
Nein, auch nicht in meiner, niemals. Also das stand einfach gar nicht zur Debatte, sozusagen, weil das wäre eben so hirnrissig gewesen, die deutsche Sprache auseinanderzureißen, das konnte selbst der Verbohrteste also nicht ernsthaft in Erwägung ziehen. Nun zurück zu Ihrer Frage. Ich hatte über dieses Interview geredet und das wurde also vom Westen aus aufgemacht und das haben natürlich unsere Oberen da dann sicher zur Kenntnis genommen und haben gesagt, sowas darf nicht wieder passieren. Also da werden wir also an Pranger gestellt und so weiter. Und daraus ziehen wir die Schlussfolgerung, jetzt wird überhaupt nichts mehr dazu gemacht. Ja, aber nun denken Sie mal nicht, dass ich da einen Brief gekriegt habe, wo drin stand, sehr geehrter Herr Professor, hiermit teilen wir Ihnen mit, dass Sie und so weiter. Nicht die Rede davon, keine Spur. Sozusagen, es werden überhaupt keine Schriftstücke herausgegeben, sondern es wurden einfach alle entsprechenden Publikationsorgane, wo man hätte was schreiben können, auf dem, ja, wie soll ich das nennen, Frau Hartwig, auf dem Parteikanal oder wie, die durften das nicht veröffentlichen. Es wurde mir nicht gesagt, du darfst darüber nicht schreiben, sondern es wurden alle angewiesen, darüber wird nichts mehr veröffentlicht. Und aus. Und so ist das passiert. Und die Gründe, wie gesagt, das habe ich ja gesagt, warum das aus, also abgesehen von diesem Interview, die hingen wahrscheinlich mit der ganzen politischen Konstellation zusammen. Anders können wir uns das nicht erklären. Es gibt kein Dokument, wo das drin steht.
Matthias Anding.
Ich möchte noch kurz zu dem Anfang noch was fragen. Sie haben vorhin gesagt, der Osten wollte einen Vorsprung vor dem Westen haben. 68 die Diskussionen im Westen um eine Autokratiereform. Aber die DDR hat doch angefangen. Also die DDR hat doch die ersten Bemühungen gemacht in Richtung Grundlagenforschung und überhaupt zu überlegen.
Das ist richtig, aber das ist nur partiell richtig. Also die Orthographiereformbemühungen der Öffentlichkeit und interessierter Leute sind viel älter. Die datieren, das wissen Sie aus unseren Lehrveranstaltungen, die datieren aus der Mitte des 19. Jahrhunderts sozusagen, sind viel älter. Was ich gemeint habe ist, also diese besondere Situation, will ich nochmal anders anfangen, diese besondere Situation Anfang der 70er rührte daher, dass man Angst hatte, die Bundesrepublik prellt hier vor, wie das durch den Beschluss der KMK ja auch durchaus naheliegend war. Es gab damals auch eine Anfrage von Egon Bahr an den DDR, da gab es ja immer so Kontakte, der hieß Michael Kohl, der DDR-Vertreter, und die haben sich auch über die Orthographiereform unterhalten. Und es gab eine Anfrage von Egon Bahr. Und wenn Sie das jetzt so verstanden haben, Herr Anding, dass die DDR sozusagen Vorsprung haben wollte, dann bezieht sich das nur darauf, dass unsere Leute gesagt haben, Mensch, jetzt passiert da was, jetzt müssen wir was auf der Pfanne haben, was wir in diese Diskussion einbringen können. So, und da war natürlich das DDR-Wissenschaftssystem dem Westlichen weit überlegen. Denn bei uns konnte sowas ja angeordnet werden, sozusagen. Es konnte also so eine Gruppe installiert werden, es konnte Forschung finanziert und so weiter werden, während das im Westen, da war das ja frei, da machte man es oder man machte das eben nicht, sozusagen. Und es gab ja auch keine zentrale Geschichte. Diese Kommission für Rechtschreibfragen des Instituts für Deutsche Sprache ist erst 75 gegründet worden, meines Wissens. Und nee, erst 77 gegründet worden, also erheblich nach der in der DDR. Ich bin jetzt nicht ganz sicher bei dem Datum, aber das können Sie im Buch ja nachgucken, da steht das auch drin. Aber jedenfalls deutlich später als das. Und es ging uns, unseren Oberen darum, sozusagen, das finde ich auch an sich logisch und vernünftig, eine fundierte Position zu haben. Also nicht darauf angewiesen zu sein, der Meinung anderer einfach zu folgen, sondern selber eine eigene Position, eine eigene Meinung dem entgegensetzen zu können. Und das war quasi unser Forschungsauftrag in dieser Zeit, 75 bis 80. Und wie immer in der DDR, wenn schon sowas gemacht wurde, dann wurde das gründlich gemacht. Wir waren nicht die Einzigen. Also es gab eine Orthographiekommission, eine zentrale Orthographiekommission, die nach außen hin nicht auftrat, die also von der Partei installiert wurde und der also alle möglichen Institutionen angehörten, das Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen, der Druckereiverband Zentrak, das Ministerium für Volksbildung, der Schriftstellerverband, der Journalistenverband, die Duden-Redaktion und diese Forschungsgruppe Orthographie in Gestalt von Nerius. Und ich war aber mitnichten der Leiter dieser Kommission. Also so eine arrivierte Position in der Parteihierarchie habe ich niemals erklommen, dass ich sowas hätte machen können. Und diese Kommission hatte den Auftrag von der Abteilung Wissenschaften beim ZK, sozusagen eine wissenschaftliche Vorbereitung der Orthographiereform zu unternehmen. Und der erste Auftrag war natürlich die Sprachwissenschaft. Das ging ja nicht. Der zweite Auftrag war die Akademie der pädagogischen Wissenschaften. Was bedeutet das für die Schule, für Lehrpläne und so weiter? Und dann gab es eben andere Aufträge wie, was kostet das? Also an die Zentrak, zum Beispiel, so hieß dieser Druckereiverband und so weiter. Und dann sollte am Ende, nämlich Anfang der 80er sollte eine sogenannte Komplexstudie erarbeitet werden, in der im Grunde die gesamte Position der DDR zu dieser Reform einschließlich aller Aspekte drin stand. Und das wurde abgebrochen 82, was ich vorhin angedeutet habe. Diese Arbeit wurde einfach nicht mehr fortgesetzt. Das wurde stillschweigend beendet sozusagen, und diese Kommission kam noch 2, 3, 4 Mal in den 80er Jahren zusammen. Da wurde also nur rumgelabert und eigentlich nichts weiter gemacht, und die Arbeit wurde eingestellt bis 89. Dann zeichnete sich ja die politische Wende ab, und dann sah man in der damaligen DDR noch unter der neuen Regierung, also Modrow und de Maizière, dass das ein internationales Phänomen ist und dass man sozusagen da aufgrund dessen, was wir gemacht haben, Ruhm ernten könnte. Und dann war das wieder ganz aktuell. Sozusagen, dann sind wir nach Wien gefahren, also mehrmals waren da so politische Konferenzen, wo ich dann immer in der zweiten Reihe saß, hinter den Leuten, die vorne saßen, und denen was einflüstern musste, was sie nur jetzt darauf vielleicht sagen könnten und so. Das lief dann also noch, und dann war ja Schluss. Also 90 war ja dann Schluss, und das andere habe ich erzählt, muss ich ja nicht wiederholen.
Weitere Fragen noch einmal, Katharina Trost, weitere Meldungen? Ja, dann Raimund Schneider. Katharina Trost.
Ja, ich habe noch mal eine Frage, und zwar von 75 bis 78 waren Sie ja Sektionsdirektor, und haben Sie ja auch gesagt, dass das eine sehr unangenehme Tätigkeit war und so war. Und ich wollte mal fragen, als Sie dann, wann war es jetzt, 90 bis 94 waren Sie Dekan der Philosophischen Fakultät.
Bis 96.
Ja, Sie wurden zweimal wieder. Ja, ja. Genau. Und da wollte ich mal fragen, wo gab es da vielleicht Gemeinsamkeiten und wo war es einfach, also vom Arbeitsaufwand her, also Sektionsdirektor und Dekan, das müsste ja ungefähr die gleiche Ebene gewesen sein. Und da wollte ich mal fragen, wie unterschiedlich haben Sie es eigentlich empfunden? Also dass man gesagt hat, hat man sich zurückerinnert vielleicht und gesagt, Mensch, damals habe ich so und so gehandelt.
Also das ist schwer zu beantworten. Erstens muss ich sagen, ich habe mich als Sektionsdirektor sehr oft gedrückt. Ich hatte ja zwei Stellvertreter. Und ich hatte ja diesen Posten in Berlin. Und das war eine gute Drückmöglichkeit sozusagen. Da ja keiner übersehen konnte, die sollten wir vielleicht nicht veröffentlichen, Kerstin, ich weiß nicht, keiner übersehen konnte, wie viel ich da wirklich zu tun hatte. Und ich hatte da viel zu tun, also ich habe mich nicht etwa gedrückt aus Faulheit oder Angst, das war nicht der Fall. Aber das war ja insofern anders, als ja in der DDR alles von oben geregelt wurde. Und was man da machen musste in so einer Funktion, das war die Umsetzung von Dingen, die man nicht selber beschlossen hatte. Und das war sehr unangenehm, das meinte ich ja damit. Und manchmal war das ja der reinste Wahnsinn. Zum Beispiel die Leute zur Betreuung in die Zivilverteidigung zu schicken. Noch heute kommt ein Kollege, dort hat mir niemals einer später irgendetwas vorgeworfen, aber ein Kollege kommt noch manchmal zu mir, der heute schon 80 ist, und sagt, Sie haben mich damals als Betreuer in die Zivilverteidigung geschickt. 4 Wochen oder wie, was weiß ich. Also er musste nur auf die Studenten aufpassen. Er sollte ihnen nicht das Schießen beibringen. Dafür waren andere da oder sowas. Aber solche Tätigkeiten waren mir unangenehm, und ich habe immer versucht, sie zu delegieren, wo ich konnte. Immer konnte ich aber nicht, also das ging auch nicht natürlich.
Ja. Raimund Schneider.
Meine erste Frage soll unter dem Thema stehen, Emotionen und Orthographie. Also welche Gefühle der Kollektividentität der deutschsprachigen Menschen in Europa sehen Sie zum Beispiel auch als Hinderungsgrund für eine Orthographie-Reform? Und jetzt haben wir ja den idealen Fall, dass Sie quasi uns zwei Gesellschaftssysteme richten können, damals wie heute. Also Sie haben selber gesagt, die DDR-Regierung war eigentlich gegen Reform, wenn es denn zur Entscheidung gekommen wäre. Schriftsteller waren sowieso immer dagegen, es scheint ja die Fantasie abzusaugen. Und dann im Westen, wo also die Formulierung ein Ende hatte, stehen Sie aber vor neuen emotionalen Problemen. Ob Sie vielleicht da aus diesen beiden Perspektiven kurz referieren?
Ja, das ist auch eine sehr diffizile Frage. Also übrigens ist die soziologische Arbeit noch nicht geschrieben, die unbedingt mal geschrieben werden müsste, über die Entwicklung der Orthographie, Reformbemühungen und das Echo in der Öffentlichkeit und auch in der Politik. So eine Arbeit gibt es noch nicht. Das war schon immer so. Also es ist offenbar so, dass das eine psychologische Hemmschwelle ist. Man kann das vielleicht auch in gewisser Weise erklären, wenn man sich im Schweiße seines Angesichts in der Schule eine bestimmte Regelung angeeignet hat und der Meinung ist, da irrt man sich zwar meistens, aber der Meinung ist, man könnte das jetzt einigermaßen, dann ist man nicht willens, freiwillig, weil andere Leute sich das ausgedacht haben, das aufzugeben und umzulernen. Das geht Ihnen doch wahrscheinlich auch so. Das kann man auch, das ist auch ganz logisch. Und das heißt, die Reform muss so überzeugend sein und muss so deutlich besser sein als das, was vorher war, dass das die Leute überzeugt. Und viele Leute wollen nicht überzeugt werden. Die wollen nicht überzeugt. Sie sind nicht bereit, auf Argumente einzugehen. Denn wenn sie, oder Argument ist das Einzige, was der Wissenschaftler hat. Was anderes gibt es nicht als das Argument. Und wenn Sie nicht bereit sind, darauf einzugehen, dann können Sie sich abstrampeln, so viel Sie wollen. Das hat gar keinen Sinn. Das bringt nichts. Das ist aber auch nicht neu. Das war auch schon immer so. Das war schon so, als 1876 die erste große orthographische Konferenz war, an der schon Duden mitgewirkt hat, die also eine Orthographiereform durchführen wollte. Da gab es einen Aufschrei in der Presse, wie heute ja. Na, jetzt ja nicht mehr, aber wie in den zurückliegenden Jahren ja auch. Und da gab es also ganz schlimme Geschichten. Was meinen Sie, wenn ich Ihnen jetzt hier heute was erzähle, was mir alles widerfahren ist in den vielen Diskussionen, die ich mitgemacht habe, bis hin zum Fernsehen sozusagen? Das glauben Sie gar nicht. Also, und Sie glauben auch gar nicht, was die Leute Ihnen da was erzählen. Also einen solchen Nonsens, da stehen einfach die Haare zu Berge. Aber das darf er nicht, also man muss immer sachlich bleiben, das geht ja gar nicht anders, das ist natürlich klar. Und dann kommen noch diese Moderatoren oder Reporter dazu, beim Fernsehen zum Beispiel, deren höchstes Ziel ja darin besteht, nicht Einigkeit unter den Leuten zu erreichen, sondern die Leute gegeneinander aufzubringen. Nur dann ist es ja was wert sozusagen. Und als es mir gelungen ist, beim MDR, in Dresden, bei so einer Diskussion mit einem Schriftsteller und dem damaligen Leiter der Duden-Redaktion und zwei Redakteuren und noch einem Lehrer, Einigkeit zu erringen, dass das also alles ganz gut war. Da war dieser Reporter aufs Tiefste zerknirscht und hat gesagt, also das ist ja aber ein sehr unerfreuliches Ergebnis, was wir hier erreicht haben und so weiter. Also das gibt es durchaus. Also ich könnte über diese Frage, die Sie gestellt haben, noch heute den ganzen Nachmittag reden.
Ja, aber der spezielle Färbepunkt war ja, die Emotionen scheinen sich also nicht zu unterscheiden. Vor 90 und nach 90.
Nein, die unterscheiden sich nicht. Unterscheiden sich auch nicht zwischen 1876 und 1996 sozusagen. Die sind immer gleich und es gibt auch schon Publikationen, nicht für das Deutsche allerdings, sondern für das Niederländische. Die Niederländer haben also im 20. Jahrhundert auch zwei große Orthographiereformen gemacht. Und da gibt es eine Arbeit, die heißt, also den genauen Titel weiß ich jetzt nicht, aber dem Inhalt nach, Argumente für und Argumente gegen eine Orthographiereform. Und das hat dieser Mensch standardisiert und hat das über das Jahrhundert verfolgt. Und das Spannende daran ist auch, und das wäre ja auch auf Ihre Frage bezogen, die Argumente wiederholen sich dauernd. Also Sie können die Argumente widerlegen, das kümmert die Leute nicht. 3 Wochen später kriegen Sie dasselbe Argument wieder vorgesetzt. Zum Beispiel das Argument, wenn wir die Substantivgroßschreibung abschaffen, was wir ja wollten, was ja nicht passiert ist, wie Sie wissen, dann kann man den Text schlechter lesen. Das stimmt nicht. Das stimmt einwandfrei nicht. So. Aber ungeachtet dessen wiederholen Sie das dauernd. Darüber gibt es psychologische Untersuchungen, darüber gibt es alles Mögliche, was auch schwer ist. Das muss man zugeben, weil ja die Gewöhnung an das Bestehende ist und man kann keine Situation schaffen, die neutral ist. Das geht nicht. Denn wir haben also so eine Untersuchung in Österreich gemacht, da haben sie Schüler 8 Wochen eingesperrt auf einem Schloss und haben ihnen nur Texte in Kleinschreibung gegeben. Immer, die ganze Zeit nur. Und anschließend haben sie einen Test gemacht, ob das sich verlangsamt oder was das überhaupt für Probleme gibt und so weiter. Und es stellt sich heraus, es gibt gar keine Probleme. Das hat keinen Einfluss darauf. Aber das können Sie den Leuten nicht erzählen. Die glauben Ihnen das nicht. Ja, aber wie gesagt, außer dem Argument haben wir nichts. Da können wir nichts machen.
Ja, nochmal Matthias Anlehn.
Sie haben jetzt gerade über die Leute gesprochen und da fällt mir ein, und vorher über die Wissenschaft und das Argument. Und da fällt mir halt ein, diese Sache 1998, als 500 oder 600 Sprach- und Literaturprofessoren gesagt haben, wir sind gegen die Rechtschreibreform. Also Kollegen, ja. Wissenschaftler, die sich auch von diesen Argumenten nicht überzeugen haben lassen. Haben Sie dann das Vertrauen in die Wissenschaft verloren oder haben Sie dann das Vertrauen in die Reform verloren?
Nein, das weder noch. Aber Sie haben recht, das ist natürlich eine Sache, mit der man sich ernsthafter auseinandersetzen muss. Also von diesen 500 kann man sicher 400 abstreichen, die sich niemals damit beschäftigt haben. Das kann man erstmal so nehmen, aber etliche haben sich beschäftigt.
Also, war ja auch Peter Eisenberg.
Ja, ja. Also etliche haben sich beschäftigt und zwar ernsthaft und ganz genau und sehr präzise. Und es gibt natürlich auch eine Menge Argumente sozusagen, die man ins Feld führen kann, die also bestimmte Dinge in Frage stellen. Und das ist eine Abwägungsentscheidung. Das ist richtig. Das ist so. Und die Abwägung muss darin bestehen, was ist also einfacher oder besser, was übrigens eine sehr schwierige Frage ist, wann ist eine Orthographie besser oder schlechter, gegenüber dem bisherigen. Das ist ja immer die entscheidende Frage. Einen absoluten Anspruch gibt es nicht. Also den kann man nicht haben. Und es ist ja nicht nur in unserer Wissenschaft so, sondern sicher auch in Ihrer und in anderen, dass es auch unterschiedliche Positionen gibt. Die muss es ja geben. Die gibt es immer, also auch in der Physik und in der Medizin und so. Dann stehen die Ärzte um das Bett rum und sagen, also das müssen wir da abschneiden. Nein, sagt der andere, das müssen wir da lassen und so weiter und so weiter. Das gibt es bei uns genauso. Und ich will nur nicht das alles ins Lächerliche ziehen, da wollen wir uns nicht missverstehen, Herr Anning. Es gibt auch ernstzunehmende Gegner und es gibt ja auch Linguisten, die Positionen vertreten, die meinen, durchaus entgegengesetzt sind. Und auch ich finde doch diese Reform nicht in jedem Punkt gut. Ich finde sie nicht in jedem Punkt gut, weil sie ja ein Kompromiss eines Kompromisses eines Kompromisses ist. Und natürlich hätten wir die Substantivgroßschreibung abschaffen wollen und wir hätten damit die Fehlerzahl, zum Beispiel die Schüler in der Schule, in Diktaten und so weiter machen, um etwa 25% reduziert. Man kann die Schülerzahl der Fehler natürlich auch reduzieren, wie man das heute gerne macht, indem man den Maßstab verändert. Das kann man auch. Das ist klar. Nicht? Dann ist es auch weniger. Aber, und es kommt außerdem hinzu, dass heute sozusagen dieses soziale Moment, mit dem wir ja sehr stark angetreten sind, also wir wollen allen Leuten den Zugang zur geschriebenen Sprache erleichtern. Denn Sie wissen doch, viele Leute schreiben gar nicht, weil sie sich das nicht zutrauen, weil sie Angst haben vor ihrer eigenen Orthographie sozusagen. Heute haben sie vielleicht gar keine Angst mehr, schreiben in Ruhe alles falsch. Aber das gibt's auch natürlich. Aber das wollten wir ja. Und dies ist im Augenblick ist das nicht en vogue. Im Augenblick ist die Elite en vogue. Also sozusagen dieses soziale Moment, das spielt im Augenblick keine große Rolle. Und es wäre ja auch mal die Frage zu stellen, warum ist denn die FAZ sozusagen von Anbeginn an immer gegen jede Art von Orthographiereform gewesen. Die Leute, die da sitzen, sind ja auch nicht bekloppt. Also die können doch die Dinge lesen, sozusagen, können doch die Forschungen lesen oder die Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt sozusagen. Die haben also bis zu üblen Tricks diese Sache bekämpft, bis zu Lügen hin haben sie dies bekämpft sozusagen, weil sie entschieden dagegen waren. Sie haben erfunden, dass Thomas Mann und Hermann Hesse das also mit Entschiedenheit abgelehnt haben, indem sie Thomas Mann und Hermann Hesse etwas vorgelegt haben, was niemals beschlossen worden ist und so weiter. Das bezieht sich auf 1954, also auf die damaligen Ereignisse der Stuttgarter Empfehlung. Und das ist das, was Sie mit den Emotionen meinten. Also es gibt eben Leute, die sagen, das darf nicht sein sozusagen, und es können da nicht so ein paar Sprachwissenschaftler daherkommen und mir als Schriftsteller, auch so ein Mensch wie Günter Grass sagt das im Grunde, den ich sehr schätze, also von seiner Literatur her, das mache ich nicht mit, sozusagen, das mache ich nicht mit. Und so, das ist also eine Position, mit der man leben muss. Die ist einfach da, können wir nichts dran machen, sozusagen. Die wird immer wieder auftreten, obwohl in den nächsten 50 Jahren wird nichts passieren mit der deutschen Orthographie, aber dann kommt das wieder hoch, mit Sicherheit, da können Sie ganz sicher sein.
Jörn Wüstenberg, dann Heiko Maske.
Ja, ich wollte eine Frage stellen, die etwas weggeht jetzt von der Orthographiereform, und zwar, ob es in dem schmalen Grad, der sich durch Ihre Beschreibung auch des Lebens zieht, zwischen einerseits Einbindung individuell bis zu einem bestimmten Grad, der es mir erlaubte, beispielsweise international als Linguistenforscher tätig zu sein, zugleich aber keinen Kontakt zur Stasi zu haben, wie wir geschildert haben, und wenn ich es so formulieren kann, so schien es mir doch immer anständig zu bleiben. Dieser Grad interessiert mich, wie Sie beispielsweise konkret auch reagiert haben gegen dieses Publikationsverbot. Haben Sie konkret, das ist einen Eingriff gesehen, den Sie hinnehmen müssen, oder haben Sie versucht, das zu umgehen? Beziehungsweise gab es Versuche, gab es Eingriffe auf andere Mitglieder Ihrer Sektion in der Zeit, als Sie dort in Verantwortung waren, und inwieweit waren die Spielräume, die man auf diesem schmalen Grad im Grunde hatte, um sich eben auch die eigene Forschungsleistung erhalten zu können?
Ja, das ist eine gute Frage. Also dieser schmale Grad war in der Tat, und ich war ein ziemlich guter Balancierer, glaube ich, in dieser Zeit. Aber ich habe zum Beispiel nicht protestiert gegen dieses Publikationsverbot, weil ich natürlich wusste, als DDR-Sozialisierter, dass es nicht den geringsten Zweck hat, da zu protestieren. Das hätte nur den Effekt gehabt, dass man mir gesagt hätte, du schreibst gar nichts mehr. Und ich habe also auch also in den 80er Jahren im Westen publiziert, mehrfach sogar, und weil ich ja nun bekannt war und so, aber nicht über die Orthographiereform. Wohl über die Orthographie, aber nicht über die Orthographiereform. Es gibt noch andere Forschungsgegenstände bei der Orthographie als die Reform. Und ich bitte Sie auch, also nicht meine gesamte Tätigkeit auf die Orthographiereform zu reduzieren. Ein bisschen was anderes habe ich schon noch gemacht im Laufe meines Lebens. Also das, ich habe nicht protestiert, und ich habe versucht, sozusagen auch meine Leute sozusagen davor zu bewahren, dass man uns von außen dezimiert. Denn hätte das einer gemacht, dann wäre er aus dieser Gruppe herausgezogen worden. Natürlich hätte er dann nicht weiter forschen können und nicht fahren können, also an diesen Konferenzen nicht teilnehmen können, denn ich bin ja nicht alleine gefahren. Also ich war ja auch nicht für alle Teilgebiete gleichermaßen zuständig in der Orthographie, sondern ich war hauptzuständig außer meiner Leitung für die Groß- und Kleinschreibung. Aber wir hatten dann Verantwortliche für Getrennt- und Zusammenschreibung, für Lautbuchstaben, für Worttrennung etc. Also für die einzelnen Gebiete hatten wir Verantwortliche und Zuarbeiter. Das war alles sehr gut organisiert. Und wir haben ja sehr häufig getagt, auch intern sehr häufig getagt, und diese Arbeiten dann eben so vollzogen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ich war kein Widerstandskämpfer. Und ich war auch nicht besonders mutig. Aber ich war auch kein bloßer Knecht.
Heiko Maaßen?
Ja, es ist ein bisschen schwierig, die Überleitung zu finden, weil ich doch eigentlich nochmal so ein bisschen zurück Richtung diese Rechtschreibreform möchte. Ich meine, Sie haben ja vorhin dann auch ausgeführt, dass Sie auf internationalen Konferenzen insgesamt 10 Was mir manchmal so auffällt, ist, wenn dann so Wissenschaftler zusammensitzen, ich meine, das tun sie dann auch in Räumen, die relativ geschlossen sind, das heißt, frei von, sagen wir mal, dem Otto Normalverbraucher oder ähnliches, dass man dann zu Ergebnissen kommen kann, die wissenschaftlich in sich vielleicht durchaus schlüssig sind, die sich aber im Alltag, sagen wir mal, als schwierig bis nicht gebräuchlich herausstellen. Was auch hinaus ist, man kann ja jetzt zum Beispiel argumentieren, wenn wir alle substanziell reinschreiben, verringert sich der Fehlerprozent in der Schule. Dann kann man jetzt natürlich durchziehen, kann sagen, gut, dadurch wird das Bildungsniveau steigen, weil einfach Leute weniger Fehler machen. Ist ja dann die Frage, was mache ich? Das hat ja dann noch so ein bisschen was mit fast schon Konsumgesellschaft zu tun, dass ich dem Bürger das gebe, was er haben will, und wenn er sich nicht anstrengen will, gebe ich ihm eine Orthographie, für die er nicht lernen muss. Da bin ich dann nach 2 Jahren durch und alle können richtig schreiben. Ich meine, als Gegenbeispiel, Japan zum Beispiel ist sehr bekannt für seine Höflichkeitstradition und auch dort haben die Leute also weit über 80% Probleme, die überhaupt noch zu verstehen. Jetzt könnte man dort natürlich sagen, gut, wir schaffen die Höflichkeit ab, es gibt dann nur noch eine Anrede, das heißt, dort ist ja soweit, dass sich die Anreden unterscheiden, je nach Höflichkeitsform. Wir unterscheiden auch nicht mehr die Beuge gerade bei der Verbeugung, sondern wir vereinfachen das alles, es gibt nur noch eine Verbeugung, wenn bei wegen 15 Grad, es gibt nur noch eine Anrede und schon passieren jetzt Fehler nicht mehr. Die sind aber in anderen Wegen gegangen. Wir haben gesagt, nein, das gehört zu unserer Kultur, das ist eine der Grundkonstanten unserer Kultur. Das heißt, was wir machen, ist, wir verbieten, verstärken Höflichkeitsseminare, Fortbildung, Weiterbildung und Ähnliches an. Das heißt, könnte man bei der deutschen Sprache nicht genauso argumentieren, das ist im deutschen Sprachraum einfach ein fester Bestandteil der Kultur, unter anderem die Großschreibung der Substantive. Also versuchen wir doch lieber den Schülern das so zu vermitteln, als zu sagen, gut, wenn die Schüler es nicht verstehen, ändere ich die Rechtschreibung. Das heißt, erst mal zu versuchen zu vermitteln, statt gleich zu sagen, okay, dann ist das ganze Ding vielleicht nicht tauglich.
Ja, auch das ist eine interessante Frage. Diese Fragen kann man nur historisch beantworten. Sie sind ja Historiker. Also das begegnet einem ja häufig, dass Leute sagen, vor allem Schriftsteller auch, so etwas ist ein Kulturbruch. Das würde ja, wenn ich das ganz vereinfache, was Sie gesagt haben, auch dem entsprechen, was Sie gesagt haben. Da muss man natürlich fragen, wie ist denn dieses, was wir als Kulturtradition betrachten, zustande gekommen? Die Frage muss man stellen. Wir haben also 1990 bis 1996 ein DFG-Projekt gehabt. Ein großes DFG-Projekt zusammen mit Bamberg. Mit einem Kollegen in Bamberg. Also alle meine Leute hier in Rostock. Und darüber sind 2 dicke Bände erschienen. Die Entstehung und Entwicklung der Substantiv-Großschreibung im Deutschen. An Texten und in den Grammatiken und jede Menge Erhebungen, viel Geld gekostet und so weiter. Mit einem System, wie man das rauskriegen kann. Und dann stellt sich natürlich heraus, die Orthographie unter den Normen der Sprache hat eine Besonderheit. Diese Besonderheit besteht darin, dass man von außen in sie eingreifen kann. Das hat man immer gemacht. Früher schon, 1901, als die vorige Orthographie festgelegt wurde, hat man zum Beispiel, um nur was Winziges herauszugreifen, die im 19. Jahrhundert übliche Großschreibung der Indefinitpronomen abgeschafft. Also zum Beispiel sowas wie jemand, niemand, jeder, keiner, schrieb man im 19. Jahrhundert groß. Da hat man 1901 beschlossen, das machen wir nicht, das schreiben wir klein. Alle Pronomen schreiben wir klein. Und dann hat sich das durchgesetzt. Also sowas ist möglich. Das ist nicht möglich in anderen Bereichen der Sprache. Also Sie können nicht beschließen, dass es ab nächste Woche das finite Verb im deutschen Nebensatz nicht mehr am Ende steht, sondern an zweiter Stelle wie im Englischen. Das wäre für viele Leute außerordentlich erleichternd, weil sie das Argument ja anbracht. Denn es gibt den berühmten Satz von Mark Twain, der ja ein großer Freund des Deutschen war, der gesagt hat, wenn der deutsche Schriftsteller in einen Satz taucht, dann hat man ihn die längste Zeit gesehen, bis er am anderen Ende des Ozeans wieder auftaucht mit seinem Verbum im Mund. Das heißt, ganz am Ende wissen wir erst, worum es geht. Wäre doch schön, wenn wir es abschauen können. Das geht nicht. Das kann man nicht. Also das sind sogenannte gegebene Normen, während die Orthographie eine gesetzte Norm ist. Und es hat in Europa im 20. Jahrhundert ungefähr 20 Orthographiereformen gegeben. Und nun kann man natürlich sagen, aber egal, das ist eben so geworden, das haben frühere so gesetzt. Zum Beispiel Herr Duden hat viele Dinge gemacht, wo er niemanden gefragt hat. Hat er in seine Wörterbücher reingeschrieben. Später haben die Leute gedacht, das ist die absolute Norm. Oder wie Sie sagen würden, das ist die Tradition. Dass wir zum Beispiel in Bezug klein und mit Bezug groß. Das hat Herr Duden gemacht. Und niemand sonst sozusagen. Da gibt es auch Argumente für. Ich will Sie jetzt nicht langweilen mit Sprachwissenschaft sozusagen. Aber solche Fälle gibt es viele. Und diese Eingriffsmöglichkeit, die rührt aus dem besonderen Charakter dieser Norm her. Und darum kann man sich nicht hinter der Kultur verstecken. Dennoch ist natürlich richtig, ist ja was Richtiges dran, was Sie sagen. Ich könnte natürlich sagen, egal wie das ist, das ist eben so zustande gekommen und nun ist das so. Das würde aber bedeuten, man darf nie irgendwas machen. Bleibt immer so.
Ich habe mich jetzt mal selbst auf die Rednerliste gesetzt, um gerade Heiko Maske und alle historisch Interessierten daran zu erinnern, dass es solche sogenannten Kulturbrüche schon immer gegeben hat. Also die skandinavischen Sprachen sind radikal vereinfacht worden durch Kulturkontakt und die englische Sprache durch den Kontakt mit den Franzosen. Und die Romantiker im 19. Jahrhundert haben immer gejammert, ach, wie schön wäre es doch, wenn die schwedische Sprache genauso kompliziert wäre wie die altisländische. Ja. Und ich bin froh, sie ist vereinfacht. Und das ist im Grunde, was Sie formulieren, auch mit den Höflichkeitsformen, ist eben eine Frage des Anspruchs. Elite versus einer demokratisch breiten Gesellschaft. Und ich entscheide mich für Letztere, wirklich für die soziale Öffnung. Also insoweit ist das nicht so ungeheuer, wenn eine Kultur einmal anders ist. Aber jetzt habe ich Katharina Trost und dann Heiko Maske als Antwort.
Ich habe noch mal eine Frage, und zwar die Sachen, die Sie 82, wo Sie dann das Publikationsverbot haben. Sie haben ja gesagt, Sie haben nicht mit den Forschungen aufgehört. Gab es da diese berühmt-berüchtigte große Schublade, die man nach 90 aufgemacht hat und gesagt hat, so, jetzt will ich es aber veröffentlicht haben? Und haben Sie es dann eventuell veröffentlicht? Oder
ja,
war es
ja
da schon hinfällig?
Nein, nein, auch und mitnichten. Also die eigentliche Arbeit dieser internationalen Gruppe, also dieses internationalen Arbeitskreises für deutsche Rechtschreibung, so hieß er, die hat ja in den 80er Jahren stattgefunden, nachdem dieses Publikationsverbot war. Und die hat ja diese ganzen Gebiete durchgearbeitet und zu jedem Gebiet, da gibt es auch ein Raster und ein System, wie die Arbeiten sind alle parallel aufgebaut und so, damit man das alles schön übersehen konnte, zu jedem Gebiet einen Lösungsvorschlag erarbeitet, der dann von allen vier Ländergruppen getragen wurde. Und den haben wir 92 veröffentlicht. Da gibt es ein Buch. Können Sie sich ausleihen bei uns? Da gibt es ein Buch, da steht drin. Und den können Sie mal vergleichen mit dem, wie die Reform heute aussieht. Dann sehen Sie, was daraus geworden ist.
Okay. Heiko Maske.
Also das ist jetzt zum Teil eine Antwort auf das, was hier eben kam. Zum anderen möchte ich das dann auch nutzen als Überleitung in etwas anderes. Also ich meine ja nicht, dass man überhaupt nichts ändern soll, um Gottes Willen. Also einige Teile von dem, was da geändert wird, ist sinnvoll, weil es sich einfach dem Sprachgefühl anpasst. Was die Satzstellung und Ähnliches angeht, da bin ich ein bisschen anderer Meinung, weil ich ja auch gelegentlich unterrichten darf und Ähnliches und das, was mir dort manchmal an Schriftlichkeit vorgelegt wird. Also ich fürchte doch schon, um die momentane Satzstellung, es muss nicht unbedingt...
Worum für? Entschuldigung, ich habe nicht verstanden, akustisch.
Um die Satzstellung. Also ich denke, dass ich gerade...
Statt weil spricht denn.
Zum Beispiel, oder dass dann der Genitiv immer weiter zurückgedrängt wird. Also ich denke schon, dass die Sprache verändern wird und je mehr, sagen wir mal, dass das Schreiben ein demokratisches Gut wird. Weil es früher war Drucken teuer, nur wenige konnten schreiben. Das heißt, die wenigen, die es sich leisten konnten, konnten bestimmen, wie geschrieben wird. Ja, das sieht ja heute anders aus. Und das heißt, je mehr Leute schreiben können, umso mehr wird auch die Sprache, sagen wir mal, demokratisiert bis zum gewissen Grad. Es wird alles vereinfacht werden, vermutlich.
Darf ich erstmal ein Wort dazu sagen, ehe Sie Ihre Frage noch stellen? Das ist mir nämlich sehr, sehr wichtig und doch sehr spannend auch. Also natürlich ändert sich Sprache immer. Sie haben vollständig recht und es gibt ja Arbeiten, wie das deutsche Kasussystem im Laufe der Zeit sich verändert hat und wir haben ja auch analytische Formen, also mit den Hilfsverben, die gab es nicht immer im Deutschen, die sind erst im Laufe der Zeit entstanden und Ähnliches mehr. Selbstverständlich passiert das, aber das ist nicht angeordnet von irgendwo, sondern das passiert im Gebrauch. Aber Orthographie hat einen Sonderstatus. Orthographie ändert sich nicht im Gebrauch. Das passiert nicht. Wenn Sie also sozusagen, und zwar seitdem es eine standardisierte Orthographie gibt. Früher passierte das auch. Aber seit 1901 passiert das nicht. Die ändert sich erst, wenn sie sozusagen legitimiert wird. Durch entweder Gremien oder ein Wörterbuch oder was weiß ich und so. Sonst ändert sie sich nicht von alleine. Und auch wenn die Leute natürlich in ihren Computerkommunikationen sonst was schreiben und manchmal auch in Klausuren, die sie uns abgeben. Aber das hat keinen Einfluss auf die Norm. Also das wird nicht dazu führen, dass die Norm sich ändert. Das halte ich für außerordentlich unwahrscheinlich. Müsste mich sehr irren. Ich meine, kann ja nicht für Ewigkeiten sprechen. Aber in absehbaren Zeiträumen passiert das nicht, sozusagen. Das ist auch früher nicht passiert. Es hat in der ganzen Zeit des 20. Jahrhunderts keine Orthographiereform gegeben. Es hat aber Änderungen einzelner Wortschreibungen gegeben. Das meinen Sie vielleicht ja auch. Also man hat eben sozusagen zum Beispiel Büro von irgendwann an mal nicht mehr Bureau geschrieben, sondern mit Ö am Ende beispielsweise, nicht? Oder Fantasie mit F am Anfang und ähnliches mehr. Das hat es gegeben, das ist aber keine Orthographiereform. Das kann man nicht, also Orthographiereform setzt erst da an, wo generelle Regeln verändert werden, und Einzelfallschreibungen, die können sich ändern, da haben Sie schon recht. Aber zum Beispiel kann sich nicht die Substantivgroßschreibung abschaffen, weil alle Leute in ihren Chat-Kommunikationen nur noch die Substantive klein schreiben. Das ist die Position der Schweizer. Kerstin, die sind vielleicht noch demokratischer als wir. Die Schweizer haben uns in diesen Diskussionen immer gesagt, Mensch, lass doch die Leute, wir setzen durch, alle schreiben immer klein und dann ist es doch durchgesetzt. Das funktioniert nicht. Funktioniert nicht.
Zusatzfrage? Heiko, was geht?
Wo ich dann eigentlich wollte, also ich meine, es gibt halt vielleicht, sagen wir mal, einige heilige Kühe, die man mit Kultur verteidigen kann, wie zum Beispiel diese Großschreibung der Substantive, während ja andere Sachen eher so Geschmacksfragen sind, mit Kommasetzung und ähnliches, das ist dann keine heilige Kuh, dass man dort unbedingt das Komma haben will oder halt auch nicht. In dem Sinne wäre dann auch meine Frage zu Ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit in der DDR, weil wir ja häufig erlebt haben, dass bestimmte Dinge, sagen wir mal, gefördert wurden und andere Dinge, wenn nicht unterdrückt, so doch zumindest sehr ungern gesehen waren. Wäre meine Frage, inwiefern haben Sie vielleicht in Ihren wissenschaftlichen Publikationen, in Ihren Arbeitungen, in Ihren Forschungsschwerpunkten sich ein Stück weit dieser, sagen wir mal, gängigen Kultur bzw. bestehenden Auffassung von dem, was man erforschen sollte, was nicht gebeugt? Und wo haben Sie dann doch so in kleineren Gebieten gesagt, na, auch wenn es vielleicht nicht gern gesehen ist, ich werde trotzdem hier zum Arbeiten und auch publizieren, falls es Sie betroffen hat?
Also das hat mich eigentlich nicht betroffen. Also mal abgesehen von diesem Generalhinweis, den ich schon gegeben hatte, mit dem Publikationsverbot, muss man sagen, also die Gängelung und die Bevormundung, von der ich ja vorhin auch schon gesprochen habe, die hat sich eigentlich nicht auf meine Wissenschaft bezogen. Das hängt damit zusammen, dass die Oberbonzen in der DDR von Sprache keine Ahnung hatten. Also mit der Sprachwissenschaft hatten sie es nicht am Hut. Das war ihnen suspekt. Das war ihnen, ich meine, manche waren ja auch nur, weiß Gott, keine Rhetoriker, das wissen wir ja auch. Und so. Also das haben sie einfach nicht verstanden. Und das haben sie nicht für voll genommen, und das war ja auch nicht politisch relevant in dem Sinne. Wie zum Beispiel bei der Literatur oder bei der Geschichte. Nicht, ob das Komma nun ja oder nein und so, da konnte ja keine Revolution daraus entstehen. Jedenfalls normalerweise nicht. Und obwohl das Komma nicht so unwichtig ist, wie Sie meinen, also und mitnichten beliebig, also er versprach der Mutter zu helfen, ist ohne das Komma nicht interpretierbar und so weiter. Also da gibt es schöne Beispiele. Aber dennoch ist es so, um Ihre Frage auch richtig zu beantworten, also einen unmittelbaren Eingriff in direkte Gegenstände habe ich nicht gehabt. Habe ich nicht.
Weitere Wortmeldung. Ich habe noch selber eine Frage. Ich vermisse eine Frage, setze mich jetzt auf die Rednerliste. Wie der Dekan der Philosophischen Fakultät rückschauend die Gestaltungsmöglichkeiten unter den Bedingungen der Freiheit von Forschung und Lehre, aber des heimlichen Kultes, nämlich des Finanzministers, heute sieht, im Vergleich zu den Gestaltungsmöglichkeiten des Sektionsdirektors. Wenn es sich vergleichen lässt.
Ja, also die Gestaltungsmöglichkeiten des Sektionsdirektors waren gleich null. Also da war keine Gestaltungsmöglichkeit, da war alles festgelegt und es wurde alles angeordnet und man wurde danach bewertet, wie gut man das umsetzte, was angeordnet war. Also wenn ich das ein bisschen pauschal beantworte. Die Gestaltungsmöglichkeiten des Dekans waren natürlich viel größer, also des späten Dekans, in den 90er Jahren meine ich natürlich jetzt, waren eben viel größer. Wir haben ja auch eine große Aufschwungsphase erlebt nach 1990 und ich habe mich ja bis zum Rande meiner physischen Möglichkeiten in diese Entwicklung eingebracht. Das lief ungefähr bis 1994. Wir haben neue Institute eröffnet, Romanistik, Philosophie und andere. Wir haben viele Kollegen berufen und es wurden neue Forschungen installiert in den einzelnen Bereichen. Das war ja weitgehend in der Hand der Professoren. Und seit 94 bauen wir ab. Sozusagen seit 94 ist dieser Aufschwung zu Ende. Nach meiner Einschätzung. Schon in meiner letzten Periode als Dekan kam das erste Mal die Forderung nach Stellenreduzierung. Also Stellenreduzierung, und jeder dieser Kultusminister, die ich erlebt habe, hat dann gesagt, also wenn dieses erfolgt ist, dann habt ihr Planungssicherheit bis sonst wo. Kennen Sie ja alles, nicht? Und dann waren noch nicht 2 Jahre um, dann kam die nächste Reduzierung. Und das wurde, man konnte natürlich nicht einfach sagen, also wir haben nicht genug Geld, das muss eingespart werden. Das wurde dann mit Strukturmaßnahmen verbrämt, also das muss effektiver werden und alles so Sachen. Manches daran stimmt vielleicht auch. Ich will ja nicht behaupten, dass alles vorher prima war und nicht effektiver hätte etwas gemacht werden können. Aber diese Reduzierung, der wir ja unterliegen und der wir ja immer noch unterliegen, also bis 17, nicht, oder wann wir das letzte da erbringen müssen, und danach fällt einem auch wieder was ein, ist natürlich etwas Trauriges und so. Und wenn man immer in den Sitzungen sitzt und nicht erläutern kann, was man alles machen möchte, sondern wie man verhindern kann, dass wieder was weggenommen wird, das ist nicht sehr angenehm. Und insofern bin ich ganz gerne von dem Amt abgetreten, abgesehen davon, dass ich nicht nochmal hätte gewählt werden können. Also dreimal geht nur.
Weitere Fragen? Ich habe auch noch eine. Jetzt noch einmal, ja?
Ja.
Ich habe jetzt nochmal über meinen Zettel geguckt, während Ihres Vortrags, und mir ist noch aufgefallen, Sie haben vorhin gesagt über Herrn Erben, als Sie ihn in Wien wieder getroffen haben.
Nee, in Bamberg habe ich das war nicht in Wien, ja.
Er war in Wien.
Er war, um es ganz richtig zu stellen, er war in Innsbruck. Also er ist in Innsbruck Professor geworden und war dann 4 Jahre und dann ist er nach Bonn gegangen. Er war dann am Ende in Bonn und als ich ihn nach der Wende, unmittelbar nach der Wende mit Bamberg, hatten wir ja dieses Projekt, was ich erzählt habe, und da hatten wir eine Tagung und da ist er hingekommen. Und da war er schon in Bonn. Und da habe ich ihn getroffen.
Also da hatte ich, das ist mir nur gerade aufgefallen, da hatte ich noch 2 Fragen. Auf der einen Seite war es für Sie irgendwie eine Überlegung, zu bleiben, irgendwann? Also Sie waren ja auch in Wien oder...
Ich war überall. Ich war auch in Amerika ein Semester.
Ja.
Und ich war auch in Amerika sicherlich vom FBI überwacht. Das ist gar keine Frage. Es stand immer so ein komisches Auto vor dem Haus, in dem ich gewohnt habe. Aber das war mir doch klar. Also warum sollen die da nicht stehen? Das ist ja ihr Land. Hätten ja denken können, ich wäre ein gefährlicher Mensch. Das weiß man doch nicht vorher. Also, das hat mir nichts... Und die haben natürlich mein Telefon noch abgehört, ganz sicherlich. Also, aber das machte mir doch nichts. Also, was ich mit meiner Frau zu erzählen habe, können Sie doch gerne hören. Das macht mir nichts.
Ja, aber das war. Sie überlegt haben, dort zu bleiben, und die andere Frage, die haben Sie ihm auch geantwortet, als er gesagt hat, sind Sie mir nicht böse?
Ja, nein, ich war ihm nicht mehr böse. Am Anfang war ich ihm schon böse. Denn für mich war das natürlich schwierig. Und wenn nicht Wolfgang Fleischer sich bereit erklärt hätte, das kurzfristig zu übernehmen, dann hätte ich ganz schön alt ausgesehen. Und aber das war nun so lange her und ich habe das ja auch verstanden und er hat mir das alles erklärt und so weiter. Also da, wir haben immer noch ein gutes Verhältnis zueinander. Er ist schon sehr alt inzwischen, aber trotzdem. Und die andere Frage, ich habe nie überlegt, wegzugehen, weil ich meine ganze Familie hier hatte und die Familie war auch immer das Pfand, natürlich. Und ich meine, aus der Tatsache, dass ich immer wieder gekommen bin, hat man ja sicher auch geschlossen, der geht nicht. Den können wir ruhig fahren lassen. Denke ich mal. Also das war keine Überlegung für mich.
Heiko Maski?
Ich habe noch mal eine Frage, und zwar, Sie haben ja jetzt beide Staatensysteme über einen längeren Zeitraum erlebt, auch aktiv in Ihrer wissenschaftlichen Laufbahn. Wo, denken Sie, sind vielleicht Vor- oder Nachteile dieser beiden Systeme, dass Sie dann zum Beispiel halt im DDR-Wissenschaftsablauf durchaus sehr viel Gängelung haben, dass bestimmte obere Karrieresprossen oder Leitersprossen auf der Karriereleiter verhindert sind, wenn sie nicht Parteimitglied sind oder wenn sie letzter
Ja, das ist ein weites Feld. Also es ist, aber es ist sicher richtig, dass in der DDR also der Zugang der Menschen zur Wissenschaft viel breiter war als in der Bundesrepublik. Ich bin ja auch so ein Leut. Also mein Vater war ein kleiner Angestellter, der mein Studium nicht hätte bezahlen können. Natürlich, wenn er es hätte bezahlen müssen. Das ist sicher so. Und die Wissenschaftsorganisation in der DDR war auch viel straffer. Wie überhaupt dieser Staat viel straffer organisiert war, das hat negative Auswirkungen gehabt, über die ich ja schon gesprochen habe. Das hat aber auch positive. Natürlich, das hat also ein hohes Maß an Effektivität hervorgebracht, auch jedenfalls in meiner Gruppe. Und außerdem musste man niemals fragen, ob das Geld da ist. Diese Frage gab es gar nicht. Das Geld war immer da. Also so, solche Dinge, dass man nicht fahren konnte, weil kein Geld da war. Sowas gab es überhaupt nicht. Also solche Dinge muss man auch berücksichtigen. Aber dennoch ist natürlich die Tatsache, dass man eingezwängt war und bevormundet war im weitesten Sinne, ein außerordentliches Negativum gewesen für das damalige, für die damalige Zeit. Ja, wie das heute mit dem Zugang ist, das kann ich nicht so ganz gut beurteilen. Ich hoffe mal, dass es also doch nicht mehr so schlimm ist. Es gibt ja auch ein BAföG und Stipendienwesen und ähnliches mehr. Ob das ausreicht, um sozialen Schichten, die sonst bildungsfern sind, den Zugang zu erleichtern, das kann ich schlecht beantworten und schlecht übersehen. Also sozusagen. Ich fürchte mal, es gibt, das hat also ein hohes Maß an Effektivität hervorgebracht, auch jedenfalls in meiner Gruppe. Und außerdem musste man niemals fragen, ob das Geld da ist. Diese Frage gab es gar nicht. Das Geld war immer da. Also so, solche Dinge, dass man nicht fahren konnte, weil kein Geld da war. Sowas gab es überhaupt nicht. Also solche Dinge muss man auch berücksichtigen. Aber dennoch ist natürlich die Tatsache, dass man eingezwängt war und bevormundet war im weitesten Sinne, ein außerordentlich Negativum gewesen für das damalige, für die damalige Zeit. Ja, wie das heute mit dem Zugang ist, das kann ich nicht so ganz gut beurteilen. Ich hoffe mal, dass es also doch nicht mehr so schlimm ist. Es gibt ja auch ein BAföG und Stipendienwesen und ähnliches mehr. Ob das ausreicht, um sozialen Schichten, die sonst bildungsfern sind, den Zugang zu erleichtern, das kann ich schlecht beantworten und schlecht übersehen. Also sozusagen. Ich fürchte mal, es gibt, jedenfalls wenn man das liest, was in der Presse veröffentlicht wird, es gibt ja immer noch erhebliche Schranken, fürchte ich mal, aber also hoffen wir mal, dass das in Zukunft besser wird. Andere Länder machen uns das ja vor. Also insofern geht es ja im Prinzip. Selbst in den USA hat man einen ziemlich leichten Zugang. Man muss leider alles wieder zurückzahlen. Das ist ja das Problem. Später, nicht? Aber Stipendium kriegt man ziemlich leicht.
Gut, die Zeit ist abgelaufen. Wir betrachten das mit Ausblick auf Hoffnung als ein gutes Schlusswort. Mhm. Wir dürfen uns bedanken beim Referenten. Bei allen, die mitgemacht haben.
Ja, es hat mir Spaß gemacht.